Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Gemeindeglieder, ich möchte heute Morgen euch eine Frage stellen. Wie macht ihr das, wenn ihr Entscheidungen zu treffen habt? Nach welchen Kriterien entscheidet ihr? Anders gefragt, ich will darauf jetzt von euch keine Antwort, sondern einfach mal so, dass ihr euch eine Antwort überlegt. Wie kann ich sicher sein, dass die Entscheidung, die ich treffe, dann auch richtig ist? Es ist ja eine Sache, wenn ich sage, ich entscheide mich für das. Und eine andere Sache, ist das auch gut und richtig? Ist das nützlich für mich? Oder ist es verkehrt? Wer von euch fängt, wenn er Entscheidungen zu treffen hat, zu würfeln an? Ihr schmunzelt darüber. Okay? Wer von euch wirft Zettel in einen Topf und da steht Ja und Nein drauf und ihr zieht ein Los? Auch da sehe ich, manche schütteln den Kopf, manche schmunzeln nur. Wisst ihr nicht, dass das biblisch ist? Ein ganz konkretes Beispiel. Da sind die Jünger. Einer von den Jüngern war nicht mehr, weil er sich das Leben genommen hatte, Judas. Und jetzt gab es nur noch 11 Jünger. Und jetzt waren die Jünger zusammen. Apostelgeschichte, können wir das nachlesen. Und sie sind dort zusammen im 2. Kapitel. Und sie sehen, ja, wir sollten eigentlich 12 sein. Und dann stellen sie 2 Namen auf. Ich sag euch gleich, nein, das ist noch Kapitel 1, nicht Kapitel 2. Kapitel 1. Und dann heißt es ab Vers 15, in den Tagen tat Petrus auf unter den Brüdern, es war aber eine Menge beisammen, etwa 120, und sprach, ihr Männer und Brüder, es müsste das Wort erfüllt werden, das der Heilige Geist gesprochen hat und so weiter. Und dann Vers 23, und sie stellten 2 auf, Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Und dann beten sie und dann sprechen sie, Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, damit er diesen Dienst der Apostel empfange, das Judas verlassen hat, um an den Ort zu gehen, wohin er gehört. Und dann, sie warfen das Los. Und das Los fiel auf Matthias. Also etwas ganz, ganz Biblisches. Losen. Und warum macht ihr das nicht? Ja. Wir machen nicht alles, was in der Bibel steht, ja, nicht alles, was die Bibel hier so sagt. Wir haben auch unsere eigene Vorstellung, eigenen Wünsche, eigenes Denken. Aber ich gebe trotzdem zu bedenken an dieser Stelle, wie machen wir das bei ganz schwerwiegenden, wichtigen Entscheidungen? Wäre es manchmal nicht sinnvoll, so etwas zu tun? Wenn ihr euch in eurem Leben mal zurückerinnert, ihr habt viele Entscheidungen schon getroffen. Jeder, der verheiratet war, hat eine Entscheidung getroffen, will ich den Partner, soll ich ihn heiraten, soll ich ihn nicht heiraten? Will ich Kinder, wie viele und. Ihr steht vor der Entscheidung, ein Auto zu kaufen. Jetzt gibt es ja nicht nur eine Marke auf der Welt, sondern es gibt ganz, ganz viele. Welche Automarke, welche Größe, welche Farbe, welche Stärke hat der Motor? Ist es ein Diesel, Benziner, Elektro? Ist es ein Erdgasgetriebener? Ist es ein wasserstoffgetriebenes Fahrzeug? Alle diese Entscheidungen sind ja wichtig. Und dann kommt es darauf an, auch die richtige Entscheidung zu treffen. Und jetzt möchte ich noch eins draufsetzen an dieser Stelle. Wenn wir in der Bibel lesen, dann finden wir Aussagen in der Bibel, dass Menschen eines Tages einen Auftrag von Gott bekommen haben. Ein solcher Auftrag, den lesen wir zum ersten Mal im ersten Buch Mose, Kapitel 6, Abvers 13 bis Vers 21. Ich werde die Verse nicht lesen. Ihr kennt die Begebenheit. Da lesen wir, dass Noah den Auftrag bekommen hat, ein Schiff zu bauen. Kein Schiff von 5 oder 10 Meter Länge, sondern ungefähr 150 Meter. Oder nee, 150 Ellen, glaube ich, waren es. Also 75 Meter werden das. Und wo sollte er es bauen? Nicht am Meer, auch nicht am Fluss. 300 Ellen, also waren es doch 150 Meter. Danke. Sondern mitten im Flachland. Weit weg vom Wasser. Noah, wie kannst du sicher sein, dass du das bauen sollst? Noah, wie kannst du sicher sein, dass das die Stimme Gottes war? Stellt euch mal vor. Ihr habt einen Traum in der Nacht und Gott sagt in diesem Traum zu euch, bau ein Schiff in deinem Garten. Jetzt sage ich nicht 300 Ellen, sondern ich sage nur 20 Meter lang. Und dann tretet ihr am nächsten Morgen vor den Familienrat und sagt, also passt mal auf, der liebe Gott hat mir gesagt, ich soll ein Schiff bauen, 20 Meter lang, in unserem Garten. Was denkt ihr, werden eure Familienmitglieder dazu sagen? Wenn wir 1. Mose 6 lesen, dann bekommen wir an dieser Stelle, an keiner Stelle, zu keinem Zeitpunkt von Noah die Mitteilung, naja, ich müsste das Ganze nochmal überlegen und überdenken, war das wirklich Gottes Stimme? Sondern wir lesen ganz einfach und klar, und Noah fing an zu bauen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das war? Der Noah, er fängt dort mitten auf dem flachen Land ein Schiff anzubauen. Und ja, dann ist das Schiff fertig. Und bis es fertig ist, kommen jeden Tag Leute zu ihm und sagen: Noah, du spinnst. Noah, was soll das hier? Ich kann mich erinnern, fällt mir jetzt ganz spontan so ein, das dürften bestimmt jetzt schon 40 Jahre her sein, vielleicht sogar noch, ja, so um die 40 Jahre rum, ist ein Architekt und noch zwei Freunde, die sind arbeitslos geworden und sie haben eines Tages eine Idee bekommen. Alle drei, jetzt nicht im Auftrage von Gott, sondern sind auf die Idee gekommen und haben gesagt: Lass uns doch mal ein Schiff bauen. Aber das war nicht hier mitten in Deutschland, sondern das war im Norden oben, in der Nähe vom Meer, vom Wasser. In der Nähe von Lübeck. Und sie haben angefangen, ein Schiff zunächst dann auch zu entwerfen. Und dann haben sie angefangen zu bauen. Drei Familien. Und sie haben dieses Schiff fertiggestellt. Und auch da kamen Nachbarn und Freunde: Was macht ihr denn hier? Was soll denn das werden? Das wurde immer größer und immer größer. Wir bauen ein Schiff. Aber sie haben den Ort, wo sie es gebaut haben, so strategisch gewählt, dass sie sagen konnten: Wenn das Schiff fertig ist, dann werden wir hier einen Tieflader bestellen. Und dieser Tieflader wird uns das Ganze dann dorthin bringen. Und dann werden wir das Schiff ins Wasser geben und dann werden wir auf Weltreise gehen. Das haben sie auch gemacht. Aber einfach so mitten im Land ein Schiff zu bauen, ist doch unrealistisch, oder? Szenenwechsel. Gehen wir zu 1. Mose 22. Da bekommen wir eine andere Begebenheit gesagt. Es geht um Abraham. Abraham hat endlich nach vielen, vielen Jahren einen Sohn. Und inzwischen ist er so 14, 16, 17 Jahre alt. Genau kann man das nicht sagen, aber so in dem Dreh rum ist Isaak alt. Und dann bekommt der Abraham eines Nachts von Gott gesagt: Abraham, nimm deinen Sohn und opfere ihn. Darf ich mal die Hände sehen von euch, die bereit wären, eines eurer Kinder zu opfern? Und wenn es Gott sagt, ich heb auch nicht meine Hand. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Woher wusste Abraham, dass diese Stimme von Gott war? Wir lesen an dieser Stelle in 1. Mose 22, 2 und 3, dass so einfach. Und Abraham ging und nahm mit sich seine Knechte, Holz, Feuer. Nur eines haben sie nicht mitgenommen, ein Opfertier. Und seinen Sohn, den haben sie mitgenommen. Jetzt wird ja viel spekuliert und wird gesagt, ja, wahrscheinlich hatte Abraham mit der Sarah gar nicht gesprochen, sondern hat das einfach so auf eigene Kappe genommen. Steht nicht in der Bibel. Deswegen möchte ich darüber auch nicht spekulieren. Ich möchte an dieser Stelle auch nicht sagen, der Abraham ist am nächsten Früh, nachdem er die Stimme in der Nacht gehört hatte, aufgestanden, hat gesagt, heute ziehe ich los, um meinen Sohn zu opfern. Wie viel Zeit da vergangen ist, auch darüber sagt die Bibel nichts. Ich glaube, dass der Abraham auch eine gewisse Zeit brauchte, um sich klar zu werden, ist diese Stimme von Gott? Und wir lesen an dieser Stelle auch nicht, dass der Abraham jetzt herging und sagte, jetzt muss ich mal das loswerfen. Oder jetzt muss ich mal würfeln. Oder jetzt muss ich mal mich beraten mit vielen Leuten. Aber Abraham war sich 100% sicher, das kommt von Gott. Wieder ein Szenenwechsel. 1. Könige, Kapitel 17, Verse 1 und 2. Oder eigentlich die ganze Geschichte um Elia. Elia sagt, es wird nicht regnen. So lange, bis ich es wieder sage, dass es regnen soll. Woher war eigentlich der Elia sich sicher, dass der liebe Gott das macht, was er sagt, was Elia sagt? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Ist eine ganz schwierige Situation. Aber Elia sagt, es soll nicht regnen. Warum? Weil Gott es ihm gesagt hat, dass er das so sagen soll. Okay? Jeremia, wieder eine andere Situation. Jeremia 7, Vers 1 bis Vers 7. Gott gibt ihm den Auftrag und sagt, Jeremia, verkündige. Und Jeremia tritt auf und sagt, so spricht Gott der Herr. Knallhart. Aber das konnte er nur, weil er sich 100% sicher war, dass es Gott auch war, der ihm diesen Auftrag gegeben hat. Ohne Gott? Wer bin ich, dass ich so eine Aussage machen kann? Wir könnten an dieser Stelle noch eine ganze Menge Begebenheiten dazu addieren. Ich denke hier bei Daniel, eigentlich bei allen Propheten, die wir im Alten Testament vorfinden, die im Auftrage Gottes eine Botschaft hatten. Und die gesagt haben, so spricht Gott der Herr. Und jetzt wieder zurück zu der Frage, wie trefft ihr eure Entscheidungen? Wie sicher seid ihr, dass die Entscheidung, die ihr trefft, auch die richtige Entscheidung ist? Also wir könnten an dieser Stelle sagen, wir treffen eigentlich tagtäglich so viele Entscheidungen. Und viele dieser Entscheidungen sind banale Dinge. ob ich nun einen roten Luftballon oder einen gelben Luftballon oder einen grünen Luftballon mir nehme. Man könnte an dieser Stelle sagen, Geschmackssache. Aber schwieriger wird es schon, wenn ich vor der Entscheidung stehe, den richtigen Partner zu wählen. Wie kann ich sicher sein, dass das auch die richtige Entscheidung ist, die ich später nicht bereue? Ich habe noch eine Frage an euch. Habt ihr schon mal die Stimme Gottes persönlich gehört? Ich weiß, es gibt Menschen, die haben gesagt, ja, ich habe in einem Traum die Stimme Gottes gehört oder ich habe plötzlich am Tag über eine Stimme gehört, das kann nur von Gott gekommen sein, denn niemand wusste, dass ich mich mit diesen Gedanken beschäftige. Aber es ist in der Regel nicht der Alltag, dass wir die Stimme Gottes hören. Dabei wünschten wir uns das oft. Und wenn wir die Stimme Gottes hören, dass wir dann auch wüssten, hundertprozentig wüssten oder tausendprozentig wüssten, das ist die Stimme Gottes. Wenn wir Entscheidungen treffen, dann treffen wir diese Entscheidungen nicht nach dem Motto, okay, jetzt würfeln wir einfach mal und wenn wir hier eine 6 würfeln, dann ist es die richtige. Oder wenn wir die 1 würfeln, dann ist es die richtige Entscheidung. Das machen wir in der Regel nicht. Warum nicht? Ja, es geht einfach darum, unseren Verstand auch zu gebrauchen. Gott hat uns nicht umsonst unseren Verstand gegeben. Und noch etwas. Angenommen, ihr würdet vor einer Entscheidung, vor einer schwierigen und wichtigen Entscheidung stehen und dann würdet ihr irgendjemanden befragen, was würdest du mir denn raten, was ich denn hier entscheiden, wie ich mich entscheiden soll? Und derjenige würde dann euch sagen, also ich an deiner Stelle würde das so und so und so machen. Und jetzt kommen Schwierigkeiten auf, nachdem ihr euch das auch genauso übernommen habt. Was macht ihr? Du hast mir gesagt. Das sind wir Menschen. Ja. Was wäre denn passiert, wenn der Abraham seinen Sohn Isaak wirklich geopfert hätte und Gott hätte ihn nicht wieder zum Leben erweckt? Und Abraham möchte das betonen an dieser Stelle, hätte gute Gründe gehabt zu sagen, lieber Gott, diesen Auftrag mache ich nicht. Denn du hast gesagt, wir sollen nicht töten. Wie kann ich hier oder wie sollte ich hier mein eigenes Kind umbringen? Und ganz nebenbei, überlegt einmal, der Isaak war damals, ja, ich sag mal so zwischen 14 und 17, 18 Jahre alt. Der Abraham über 100. Wer kann denn schneller laufen, ein 100-Jähriger oder ein Jugendlicher? Das heißt, Abraham musste zunächst auch seinen Sohn überzeugen, dass der sich freiwillig hat binden lassen und als Opfer auf den Altar legen lassen. Mal nicht so nebenbei, jetzt schnapp ich meinen Sohn und jetzt binde ich ihn. Nein, auch Isaak muss hundertprozentig überzeugt gewesen sein, dass das, was sein Vater jetzt macht, der Auftrag von Gott ist. Wie können wir also unsere Entscheidung treffen? Ich habe mir hier so ein paar Dinge mal aufgeschrieben. Zunächst einmal, wir können nur die richtigen Entscheidungen treffen, wenn wir die Gegenwart Gottes suchen, die Nähe Gottes suchen. Wenn wir unsere Dinge mit Gott besprechen, wenn wir unsere Vorhaben Gott vorlegen und ihm sagen, lieber Gott, das ist der Weg, den möchte ich eigentlich gehen. Zeige mir, ob es der richtige Weg ist. Wir können nicht unbedingt immer alle Eventualitäten mit in Erwägung ziehen, weil wir gar nicht wissen, wie geht die Sache weiter. Aber wenn wir mit Gott im Gespräch bleiben und sind, dann wird er uns zeigen, was richtig ist. Die nächste Sache ist, mit Gott darüber reden. Nicht nur darüber nachdenken persönlich, sondern mit Gott darüber reden, beten. Wir haben heute Morgen in der Lektion ja miteinander besprochen, was hat der Esra gemacht? Er hat nicht nur gebetet, sondern er hat auch gefastet und hat gesagt, lieber Gott, offenbare dich und zeige dich als derjenige, der hier dahinter steht. Klar, Gott kennt unsere Wünsche, Gott kennt unsere Gedanken. Gott kennt auch unsere Vorhaben, aber er möchte, dass wir ihm das auch vorlegen. Und dann wird er sich dazu auch bekennen. Eine weitere Möglichkeit ist, mit anderen gläubigen Menschen über mein Vorhaben, über meine Planungen zu reden. Und dann auch offen zu sein für die Antworten. Ich weiß, wir fragen oft so rhetorisch, wollen aber gar keine Antwort. Vor allen Dingen dann nicht, wenn vielleicht andere eine andere Meinung vertreten. Und wir das schon im Vorfeld wissen, dann meiden wir solche Fragen. Nein, ganz offen. Wie denkst du darüber? Und dann, wenn ich eine Antwort bekomme, dann auch wiederum in der Zwiesprache mit Gott, durch Gebet, durch Lesen seines Wortes, auch herausfinden, ist das wirklich Gottes Weg? Oder soll es ein anderer Weg sein? Und dann kommt es darauf an, eine Entscheidung zu treffen. Ich bin mir sicher, es gibt eine ganze Reihe Entscheidungen, die müssen wir ad hoc treffen, wo wir gar nicht diese Zeit hier auch alles haben, um lange und ausführlich mit Gott uns zu beraten. Deswegen beten wir ja auch am Anfang des Tages und sagen, lieber Gott, wenn du uns vor Entscheidungen stellst, dann hilf, dass wir die richtige Entscheidung treffen, im richtigen Augenblick. Aber wenn es um ganz wichtige Entscheidungen geht, dann sind diese ganz wichtigen Entscheidungen nicht unbedingt innerhalb von einer Minute zu entscheiden, sondern in der Regel haben wir mehr Zeit. Und wenn ich dann herausfinde, Es war die verkehrte Entscheidung, die ich getroffen habe. Was dann? Es geht nicht darum, dass wir immer die richtige Entscheidung getroffen haben. Ich bin überzeugt, wenn wir eine verkehrte Entscheidung getroffen haben, wird Gott uns das zeigen. Er wird nicht sagen, na gut, jetzt hast du dich so entschieden, jetzt sieh mal zu, wie du zurechtkommst. Von mir kriegst du keine Hilfe. So reagiert Gott nicht. Sondern Gott wird an dieser Stelle sagen, jetzt hast du die Entscheidung getroffen und jetzt stellst du fest, es war die verkehrte. Ihr wollt in Urlaub fahren, ihr habt ein Ziel. Ich sag mal, ihr wollt nach Florenz. Und jetzt seid ihr auf der Autobahn nach Genua, weil er an irgendeiner Stelle eine Ausfahrt verpasst habt, übersehen habt. Was macht ihr? Sagt ihr dann, ach naja, Genua ist auch schön? Fahren wir nach Genua? Was macht ihr? Es gibt immer wieder auf dem Weg Ausfahrten. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass da ein Schild steht, Ausfahrt oder Exit. Und dann gibt es die Möglichkeit, da rauszufahren und auf der Gegenfahrbahn das ganze Stück wieder zurück. Ja, ihr habt Zeit verloren, aber ihr könnt jederzeit korrigieren, oder? Und genauso ist es bei Gott auch. Wenn wir feststellen, wir haben einen Fehler begangen, dann muss ich nicht einen zweiten, dritten, vierten, fünften Fehler draufsetzen, sondern ich kann an dieser Stelle sagen, auf die Bremse getreten, es geht zurück. Und Gott wird nicht sagen, weil du dich damals verfahren hast, gehst du verloren. Nein. Gott wird dir zeigen, das ist die Richtung. Da geht's weiter. Und deswegen dürfen wir an dieser Stelle hier ganz klar und deutlich auch von Gott das aus seiner Hand nehmen und wissen, er begleitet uns. Warum sage ich das so? Ich habe ein ganz, ganz schlimmes Beispiel aus der Bibel. Da geht es nicht nur um eine Sache, die verkehrt lief, sondern da gingen gleich ein paar Sachen daneben. Es geht um 2. Samuel Kapitel 11, die folgende. Da geht es um den König David. David wird gebeten, David, bleib du in Jerusalem, wir kämpfen und bevor wir irgendeine Stadt einnehmen, rufen wir dich und dann wirst du über dieser Stadt als der Sieger ausgerufen, aber wir wollen, dass du dich nicht in Gefahr bringst. Und David macht das. Und er ist in seinem Hause auf dem Dach und sieht eines Tages eine schöne, hübsche, junge Frau in der Nachbarschaft, die sich dort badet. Und David lässt sie holen. Er weiß, es ist die Frau eines anderen. Aber das stört David nicht. Und dann lässt ihm diese Frau nach einiger Zeit sagen, ich bin schwanger. Und David ist nicht darüber schockiert, sondern er sagt, der Ehemann muss her. Der muss zu Hause, nach Hause. Der kriegt jetzt einfach hier mein Kind untergeschoben. Und dieser Ehemann macht an dieser Stelle da so nicht mit. Und was macht David? Er schickt durch diesen Ehemann das Todesurteil an den Heerführer. Stellt ihn an die vorderste Front so, dass er ums Leben kommt. David hat niemanden umgebracht, aber er hat den Befehl gegeben zum Mord. Und David freut sich seines Lebens, ist sich keiner Schuld bewusst. Man könnte an dieser Stelle sagen, das macht doch jeder König so. Und ich bin doch schließlich König. Bis der Prophet Nathan zu ihm kommt und sagt, David, was hast du hier gemacht? Und damit David bekennt sich schuldig. Ja, ich bin schuldig. Und was macht Gott? Gott lässt dem König David sagen, deine Schuld ist dir vergeben. Boah! Ehebruch, Täuschungen, Mord. Er hat andere noch mit in diese Sache reingerissen. Und David kriegt gesagt, deine Schuld ist dir vergeben. Mit anderen Worten, wenn wir als Menschen feststellen, unser Weg ist der verkehrte gewesen, dann dürfen wir mit Gott rechnen und wissen, dass Gott an unserer Seite ist und Gott sich zu uns bekennt und sagt, ich vergebe dir, egal was du gemacht hast. Wie sagt die Bibel, und wenn deine Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Manchmal brauchen wir als Menschen Umwege. Es könnte ja so einfach sein, den Weg geradlinig mit Gott zu gehen. Aber an manchen Stellen geht es in Schlangenlinien. Warum? Weil wir Dinge lernen müssen. Ihr könnt euren Kindern auch eure Erfahrungen erzählen, aber ihr könnt das nicht vererben, das, was ihr erlebt habt. Erfahrungen müssen eure Kinder selbst machen. Und so ist es auch hier an dieser Stelle. Wir müssen unsere Erfahrungen mit Gott selbst machen. Es reicht nicht, tolle Erfahrungen von irgendjemandem zu hören, sondern eigene Erfahrungen zu machen. Und deswegen kann Gott auch am Ende nachher sagen, David, ein Mann nach meinem Herzen. Liebt Gott Mörder? Könnte man jetzt schlussfolgern. Also wenn du einen Mord begangen hast, dann bist du ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Nein, das nicht. Aber wenn du deine Fehler bekennst und siehst zunächst einmal und bekennst, dann vergibt dir Gott und dann bist du ein Mensch nach seinem Herzen. Warum? Weil du bereit bist, auch Dinge zu verändern. Was können wir zusammenfassend sagen? Wir haben an dieser Stelle bei uns keine Propheten, die wir befragen könnten, wie im Alten Testament. Wir haben auch keine Priester, dass wir befragen könnten, denn zur Zeit des Alten Testaments war die Möglichkeit, zum Priester zu gehen und zu sagen, befrage für mich Gott Und dann durch die Steine Licht und Recht kam die Antwort: Haben wir nicht. Wir haben das Wort Gottes als Liebesbrief Gottes an uns, ja? Und in diesem Brief lesen wir viel, aber auch nicht alles. Wir haben das Gebet, wir haben das Gespräch, das wir mit Gott führen können. Und hier kann uns Gott zeigen und sagen, was richtig und was falsch ist. Wir können andere Menschen befragen und sie ehrlich und offen befragen, wie sie denn hier an meiner Stelle sich verhalten würden. Und wir können dann nach Rücksprache mit Gott unsere Entscheidung treffen. Ja, manchmal auch korrigieren müssen, wenn wir feststellen, es war die verkehrte Entscheidung. Und als letzten Punkt habe ich mir hier aufgeschrieben, ja, Gott ist immer an deiner Seite und geht mit dir. Und egal, welche Entscheidung du triffst, er möchte, dass du die Entscheidung mit ihm besprichst und dann triffst. Und wenn wir das leben, dann können wir sicher sein, dass Gott auch immer an unserer Seite ist und uns den richtigen Weg führt. Amen.